Ja, in der heutigen Predigt soll es um eine Geschichte gehen, die uns im Alten Testament überliefert ist. Deshalb liegt der Predigt heute nicht ein einziger Bibelvers oder ein Abschnitt zugrunde, sondern mehrere Kapitel. Die will ich aber jetzt hier nicht vorlesen, sondern ich will versuchen, uns diese Geschichte nachzuerzählen und versuchen, einige Gedanken darin weiterzugeben, die uns vielleicht auch im Alltag hilfreich sein können und uns zum Segen werden sollen. Das Thema, was ich über alles gesetzt habe, heißt Jakob und Esau von der Vergegnung zur Begegnung. Nicht erschrecken über diese seltsame Titulierung. Ich will versuchen, das dann noch etwas näher zu erläutern, was damit gemeint ist. Zunächst ein Einblick in die Situation, um welche Personen es sich handelt. Es geht dabei um zwei Personen im Wesentlichen in dieser Predigt, und zwar um Jakob und Esau. Und für uns zur Erinnerung nur kurz, wie das Ganze einzuordnen ist, so eine Familienübersicht, also so ein, man sagt dazu Genogramm. Jakob und Esau sind also Zwillinge und ihre Eltern sind Isaak und Rebekka. Nur zur Vervollständigung, der Großvater von Esau ist Abraham. Also Abraham, Isaak und Esau. Wie gesagt, es geht prinzipiell oder schwerpunktmäßig um Esau und um Jakob, aber in unserer Geschichte spielen auch noch eine Rolle Laban mit Lea und Rahel als seine Töchter. Was aus der Übersicht nicht hervorgeht, ist die Tatsache, dass also Laban und Rebekka Geschwister sind. Und von daher ist der Laban der Onkel von Esau und Jakob, leicht nachvollziehbar. Ja, also nur dieses Bild mal nur, damit wir wissen, in welche Situation, in welche Geschichte uns wir überhaupt hineinbegeben. So, nun stand in der Überschrift ein seltsamer Begriff, von der Vergegnung zur Begegnung. Der Begriff Vergegnung ist keine Erfindung von mir, sondern stammt von Martin Buber, ist eine Wortschöpfung von Martin Buber, einem jüdischen Publizisten, vielen vielleicht auch bekannt durch seine Werke. Er bezeichnet mit diesem Begriff eine misslungene Begegnung. Also Vergegnung steht bei ihm sozusagen für eine Nichtbegegnung, obwohl man sich vielleicht getroffen haben mag. Vielleicht sogar sehr getroffen und dabei verletzt hat. Die Geschichte der beiden Zwillingsbrüder Jakob und Esau handelt von solch einer Vergegnung. Sie vergegnen sich beide schon im Mutterleib. Da lesen wir, und die Kinder stießen sich im Leib ihrer Mutter. Also bereits im Mutterleib machten sie sich gegenseitig den Platz streitig. Rebekka, ihre Mutter, schwant nichts Gutes und sie sollte Recht behalten. Bevor die beiden wissen, was sie tun, rangeln und raufen sie sich bereits um die Macht. Noch sind sie unschuldige Opfer ihrer Gene, ihrer Veranlagung. Doch bald zeigt sich, dass aus den Opfern Täter werden. Als Esau, beide sind inzwischen erwachsen geworden, eines Tages hungrig und erschöpft von der Feldarbeit nach Hause kommt, nutzt Jakob den Hunger seines Bruders Esau aus und listet ihm für eine Linsensuppe das Erstgeburtsrecht ab. Dazu muss man wissen, der Erstgeborene würde einmal zwei Drittel des väterlichen Besitzes erben. Er bekam das bessere Land und übernimmt einmal die Führung der Familie. Nun, dafür lohnt es sich schon, seinen Bruder übers Ohr zu hauen. Esau lässt sich vom Essenstuff betören, handelt triebhaft und unüberlegt. Für die schnelle Befriedigung seines Bedürfnisses verkauft er sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder Jakob für ein Linsengericht, ohne dabei an die Folgen zu denken. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Jakob erschleicht sich den alles entscheidenden väterlichen Segen, in dem der seinen betagten und erblindeten Vater voll ins Gesicht lügt und sich für seinen Bruder Esau ausgibt. Durch einen raffinierten Betrug täuscht er seinen Vater. Der glaubt, dass sein ältester Sohn Esau vor ihm steht, als er ihm den väterlichen Segen erteilt. Als Esau davon erfährt, schwört er, den Bruder zu töten. Sobald der Vater tot ist, soll auch Jakob sterben. Die Vergegnung ist eskaliert und perfekt. Beide leben fortan in Feindschaft. Es besteht kaum eine Hoffnung, dass die Brüder sich noch einmal im Guten begegnen. Da gibt es zu viele Verletzungen und verletzte Gefühle lassen sich nicht so schnell reparieren. In unserer Geschichte geht es auf dem Weg von der Vergegnung zur Begegnung durch mehrere Etappen. Es ist ein Prozess und wir wollen versuchen, uns diese Etappen anzusehen. 4 Etappen. Die erste Etappe, Jakobs Flucht nach Haran. Zur Heilung und Vergebung einer zerstörten Beziehung braucht es so etwas wie eine Inkubationszeit. Eine mögliche Versöhnung und Heilung der Beziehung muss eben ausgebrütet werden. Wir kennen den Begriff Inkubator. Brutgerät, ja, in der Medizin und in anderen Bereichen wird das verwendet. Eine lange Unheilsgeschichte braucht auch eine längere Zeit der Heilung. Und das meint der Begriff Inkubationszeit. Rebekka erfasst mit mütterlichem Instinkt, was sich hier zusammenbraut. Sie beschwört ihren Lieblingssohn Jakob zu fliehen. Aber das Heil in der Flucht zu suchen, ist keine Lösung. Für den Augenblick mag es eine Notlösung sein, aber die eigentlichen Probleme bleiben bestehen und werden mitgenommen. Für Jakob ist die Flucht der scheinbar einzige Ausweg, da er sich dem Problem nicht stellen kann und will. Seine Flucht nach Haran zu seinem Onkel Laban ist eine der beliebtesten Verdrängungsmechanismen. Und alle spielen mit, selbst Gott. Als Jakob seine erste Nacht im 1000-Sterne-Hotel verbringt, also unter freiem Himmel, erscheint ihm Gott. Er sichert dem Flüchtling zu, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land. Gott kündigt ihm nicht die Treue auf. Das heißt, wir sind eigentlich nie Gott verlassen. Gott gibt dem Jakob für die Phase der Inkubationszeit seinen Segen mit. Das heißt, nicht alles ist in Ordnung. Es heißt eher, Gott geht mit trotzdem. Zugleich setzt er aber das Signal, ich will dich wieder herbringen. Flucht und Verdrängung sind nur Notlösungen. Wenn's gut und gnädig abgeht, kehren wir immer wieder an die Störstellen unseres Lebens zurück. Wir wissen aus der Arbeit mit Suchtkranken, dass jede Sucht auch eine Flucht bzw. mit einer Flucht beginnt. Egal, ob diese Flucht real, gedanklich ist oder eben in die Scheinwelt von Drogen und Alkohol. Problemen permanent aus dem Weg zu gehen, bringt eben keine Lösung. Der Einstieg in die Sucht erfolgt häufig über solche Verdrängungsmechanismen. Vor der eigentlichen Einnahme einer Droge steht immer eine ausweichende und damit bereits süchtige Verhaltensweise. Ein Ausweichverhalten, welches mir zwar vorübergehend Erleichterung verschafft, mich aber in meinen weiteren Handlungsmöglichkeiten zunehmend einschränkt. Das zeigt sich auch in der Abhängigkeit von Laban und wird in der Flucht des Jakob deutlich. Sicher, wir leiden alle mehr oder weniger an Defiziten, an einem gewissen Mangel, an Hunger und Durst nach wirklichem Leben. Dass wir alle bestimmte Bedürfnisse haben, macht das ja deutlich. In dem Wort Bedürfnis steckt bekanntlich das Wort Bedarf, was wiederum auf einen Mangel hinweist. Der Fortgang der Geschichte zeigt, dass sich die belastende Beziehung zu seinem Bruder Esau durch die Flucht nicht einfach verflüchtigt, wie der Nebel in der Sonne. Das Leben hält die Erinnerung an unerledigte Aufgaben immer wieder wach. Wir können dem nicht entfliehen, höchstens zuschütten und betäuben. In manchen Begegnungen und Situationen hält uns das Leben einen Spiegel vor das Gesicht. Jakobs Spiegel wird sein Onkel Laban. Der steht nämlich in der Hinterlist und im Ränkespiel seinem Neffen in nichts nach. So wird der betrügerische Jakob selber zum Betrogenen. Jakob, der betrogene Betrüger. Ein Beispiel nur aus dieser Geschichte. Jakob will ja eine seiner Töchter heiraten, dafür vielleicht nochmal den Stammbaum zur Erinnerung. Und diese Tochter, die er heiraten will, ist die Rahel. Und sein Onkel stimmt auch zu, nach gewissen Bedingungen. Und als es die ganzen Vorbereitungen erledigt sind, die ersten Feiern vorbei sind, es wird dunkel, ist er in seinem Zelt und ihm wird die Rahel natürlich verschleiert, angeblich zugeführt. Nur am nächsten Morgen merkt er, es ist gar nicht die Rahel, es ist die Lea, die er zugeführt bekam, mit der er jetzt verheiratet war. Ja, es gibt da noch viele andere Sachen. Er kommt zu großem Reichtum, indem er einen Trick anwendet und seine Viehherden vermehrt, die immer größer werden. Also das sind so Beispiele aus der List seines Onkels. Im Übrigen, die Lea kriegt er dann nach 8 Tagen auch noch dazu, nachdem die offiziellen Feierlichkeiten vorbei sind. Das war halt damals so. An der Stelle sei mir wieder ein Nebengedanke erlaubt, der eigentlich gar nicht in unsere Geschichte hineinpasst. Rahel ist ja seine Cousine, auch Lea. Und zu dieser Zeit war es überhaupt kein Problem, dass man seine Cousine heiraten konnte. Es gab mal eine Zeit, da war es verboten, die Cousine zu heiraten, aus einem ganz einfachen Grund, weil gewisse Erbschädigungen sich dort manifestieren konnten, wenn Blutsverwandte miteinander heiraten. Wie gesagt, zu dieser Zeit war das überhaupt kein Problem, weil die Gene noch relativ in Ordnung waren, noch intakt waren, noch nicht geschädigt waren. Und ich habe einmal gelesen, dass die Evolutionsbiologen ernsthaft darüber staunen, dass der Mensch angesichts der zunehmenden Gendefekte, die sich im Laufe der Jahrhunderte und angeblich Hunderttausende von Jahren angesammelt haben, dass der Mensch überhaupt noch existiert. Denn normalerweise müsste er an diesen Gendefekten längst ausgestorben sein. Und sie wissen keine Lösung für dieses Problem. Aber es gibt eine Lösung. Indem ich eben statt der 100.000 Jahre, die der Mensch angeblich schon existiert, nur ein paar tausend Jahre ansetze. Und dann funktioniert das wieder. Soweit mein Nebengedanke, zurück zu unserer Geschichte. Es wird deutlich, die Vergangenheit bleibt immer und überall gegenwärtig. Das einmal antrainierte Lebensschema, das eingeübte Verhaltensmuster wird immer weiter praktiziert. Jakob selber spielt sein altes Betrugsspiel weiter, jetzt aber eher gezwungenermaßen und sehr gekonnt. So hauen sich Onkel und Neffe gegenseitig immer wieder übers Ohr. Und wenn das nicht so tragisch wäre, wäre die Geschichte geradezu amüsant zu lesen. Das geht nun 20 Jahre so. Dann hat die Inkubationszeit endlich ein Ende. Die sich ankündigende Veränderung wird durch den anwachsenden Leidensdruck ausgelöst. Die Verletzungen und Vergegnungen, auch mit seinem Onkel, haben sich im Laufe der Jahre summiert. Und jetzt beginnt die Seele krank zu werden. Und in diesem Moment gibt Gott dem Jakob ein neues Zeichen. Er sagt ihm, ziehe wieder in deiner Väter Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will mit dir sein. Leidensdruck ist wie ein Tor zur Veränderung. Ob Jakob jemals zur Umkehr aufgebrochen wäre, wenn sein Leben in der Fremde angenehmer verlaufen wäre? Offensichtlich nehmen wir sehr viel in Kauf, um uns nicht verändern zu müssen. Nicht nur bei einem Suchtkranken spielt der Leidensdruck im Leben eine große Rolle. Der Wunsch und der Wille nach Veränderung zeigt sich erst dann, wenn ich es in meiner Situation nicht mehr aushalte. Für Jakob war die Lebenssituation bei Laban zu belastend geworden. Er sehnt sich geradezu zurück. Und es gibt viele gute Gründe, eigentlich alles beim Alten zu belassen. Und es gibt nur einen einzigen Grund, doch etwas und endlich in meinem Leben zu verändern. Du hältst es einfach nicht mehr aus. Und an diesem Punkt war auch Jakob angekommen. Und hier beginnt die zweite Etappe. Versöhnung mit Laban. Jakob macht sich also auf den Weg in die alte Heimat. Aufbruch in die Vergangenheit, aber der Aufbruch misslingt. Jakob hat nicht den Mut, sich zu verabschieden von seinem Onkel und so einen ordentlichen Schlussstrich unter die 20 Jahre mit bei Laban zu ziehen. So greift er wieder auf ein altes Verhaltensmuster zurück. Er ergreift einfach die Flucht. Aber, Gott sei Dank, dieses alte Spiel funktioniert nicht mehr. Laban bemerkt nämlich die Flucht, sammelt seine Männer um sich und nach 7 Tagen hat die jüngste Vergangenheit Jakob wieder eingeholt. Der Streit der beiden ist heftig und hätte böse enden können. Aber es gibt einen Schiedsrichter, dem daran liegt, das heißt der Vergegnung, eine faire Begegnung wird. Gott möchte, dass die Krise für beide zu einer Chance wird. So erscheint Gott dem Laban in der Nacht zuvor im Traum und verpflichtet ihn auf eine Spielregel, die da lautet: Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Obwohl es in der folgenden Auseinandersetzung alles andere als freundlich zugeht, ist aber jetzt ein Schutzraum abgedeckt, der nicht überschritten werden darf und auch nicht überschritten wird. Da Gott die Würde eines jeden Menschen wahrt, besonders die des Unterlegenen, können wir nicht miteinander umgehen, wie uns gerade zumute ist. Ja, Gott möchte Gewinner, aber zwei Gewinner. So tragen Jakob und Laban ihren Streit sachlich und fair aus. Sie schlagen ein neues Kapitel in ihrem Miteinander auf. Und Gott soll Zeuge ihrer Aussöhnung sein. Sie versprechen einander, sich zukünftig nur in friedlicher Absicht zu begegnen. Jeder wird die Grenzen des anderen respektieren. Damit ist ein wichtiges Etappenziel erreicht. Aber der eigentliche Konflikt steht für Jakob noch an. Nun taucht in Jakobs Erinnerung der Name seines Bruders auf: Esau. Der uralte Konflikt, der Zentralkonflikt steht ihm wieder vor Augen. Und das macht Angst. Angst kann lähmen, aber auch aktiv machen. Jakob wird aktiv, ja geradezu hektisch. Er schickt Boten zu Esau. Sie bekommen den Auftrag, Esau seine Ankunft mitzuteilen, und macht sich dabei selber ganz klein. So sprecht zu Esau, meinem Herrn: Dein Knecht Jakob lässt dir Folgendes sagen. Und die Rede endet mit den Worten: Damit ich Gnade finde in deinen Augen. Jakob hofft auf Vergebung und eine friedliche Begegnung. Und er tut etwas dafür. Sicher fühlt sich Jakob bei seiner Begegnungsstrategie allerdings nicht. Heilende Begegnungen sind eben nicht so ohne weiteres machbar. Er weiß, er geht ein hohes Risiko ein. Die Nachricht der zurückkehrenden Boten versetzt ihn allerdings in Panik. Esau zieht ihm mit 400 Mann entgegen. Was, wenn die andere Seite nicht an Versöhnung denkt, sondern an Abrechnung? Aber nun gibt es kein Zurück mehr. Er hat keine Alternative. Er kann nur nach vorn, nicht wissend, wie die ganze Sache ausgeht. Jakob greift zu einer neuen Strategie. Er teilt sein Volk und sein Vieh in zwei Gruppen auf und schickt sie auf verschiedenen Wegen weiter. Vielleicht, so kalkuliert er, überlebt ja eine dieser Gruppen und er hoffentlich mit ihr. Und er betet. Er erinnert sich an die Verheißungen und klammert sich in seiner Angst an Gott. Er rette mich vor der Hand meines Bruders, vor der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm. Inzwischen ist es Nacht geworden, aber Jakob bleibt wach. Er kann nicht zur Ruhe kommen. An Schlaf ist jetzt nicht zu denken. Er weckt seine Familie, die Frau, die Kinder, die Mägde, und bringt sie in einer Nacht- und Nebelaktion über die Furt an die andere Seite des Flusses Jabbok, der ihn von seiner alten Heimat trennt. Jakob selbst bleibt allein zurück. Er schafft und traut sich den Übergang noch nicht. So weicht er der schwierigen Begegnung erneut aus. Er vertagt damit aber auch eine mögliche Versöhnung. Heilende Begegnungen lassen sich nur erfahren, wenn wir ihnen nicht ausweichen. Was nun eigentlich geschehen müsste, das weiß Jakob wahrscheinlich selber nicht. Aber ein anderer weiß es. Einer, für den unsere Grenzen neue und ungeahnte Möglichkeiten sind. Und es kommt zur dritten Etappe. Jakobs Kampf mit dem Engel. Jakob ist in dieser Nacht allein mit sich. Und doch nicht allein. Plötzlich spürt er es. Er wird angegriffen. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Wer war er, dieser Mann? Ein Mensch? Ein Dämon? Ein Engel? Dass er es letztlich mit Gott zu tun hatte oder einem seiner Boten, das dämmert Jakob erst am Morgen. Was will Gott von ihm? Hatte er ihm nicht zugesagt, den schweren Weg mit ihm zu gehen? Es scheint in Jakobs Leben etwas zu geben, was nicht mit in die neue Heimat gehen soll. Was aber ist es? Es hat mit einer Frage zu tun, die der unbekannte Ringer ihm stellt. Sie lautet: Wie heißt du? Im Namen teilt sich der Mensch selbst mit. Jakob, der Hinterlistige. Wörtliche Übersetzung: der Überlister, der seinen Bruder überlistet, den Vater angelogen und für dumm verkauft hat. Jakob, der Schuldige, der Sünder. Weiß Gott nicht, wie er heißt und wer er ist? Aber Gott mutet dem Heimkehrer zu, sich selber zu begegnen. Wie willst du deinem Bruder, deinem Nächsten begegnen, wenn du dir ständig selber ausweichst? Nicht nur der Bruder steht ihm möglicherweise im Weg, nicht nur Gott, sondern Jakob steht sich selber im Weg. Der Hinterlistige, der Betrüger steht dem im Weg, den Gott segnen will, dem er Zukunft und Land schenken möchte, der ein großes Volk werden will. Darum hält Gott ihm im Dunkeln den Spiegel vor. Wie heißt du? Wer bist du eigentlich? Jakob will diese Frage nicht an sich heranlassen. Er will sich nicht preisgeben. Er kann noch nicht zu seiner Vergangenheit stehen. Und so wehrt er sich in diesem Kampf die ganze Nacht. Alle Runden gehen an Jakob. Die Frage kommt auf und ist hier schon erlaubt: Der Mensch stärker als Gott? Aber es ist ein verzweifelter und letztlich vergeblicher Kampf. Der göttliche Ringer merkt es, er muss härter zufassen. Und er schlug ihn auf das Gelenk der Hüfte. Er versetzte ihm so etwas wie einen himmlischen Hexenschuss. Jakob sinkt zu Boden, aber er hält sich am Gegner fest. Jetzt sucht er Halt bei ihm. Als wolle er sehen, ob Jakob immer noch Widerstand leisten will, bittet der Fremde ihn: Lass mich gehen. Jetzt aber kann Jakob ihn nicht mehr loslassen. Er würde sonst allen Halt verlieren. Und jetzt, wo er schwach und hilflos ist und seine Hilflosigkeit eingestehen muss, da dämmert es ihm: Der Ringer ist gar nicht mein Gegner. Er will mein Verbündeter sein. Und er kommt zu der Erkenntnis, ich brauche ihn, sonst kann ich Esau nie begegnen. Darum antwortet er ihm, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Doch der himmlische Ringer segnet ihn nicht, bevor sich Jakob nicht der Frage gestellt hat, wie heißt du? Jetzt endlich geschlagen, am untersten Punkt seines Lebens angekommen, aber seinen Retter wie einen letzten Strohhalm festhaltend, kommt endlich die Antwort, ich bin Jakob. Und indem er seinen Namen nennt, legt er so etwas wie eine Lebensbeichte ab. Bekennt er, wer und was er ist. Das ist die endgültige Kapitulation. Dieser alles entscheidende Schritt drückt nun die Bereitschaft aus, sich ohne Selbsttäuschung dem Leben zu stellen. Jetzt ist Veränderung möglich. Indem Jakob endlich nach langem Kampf seinen Namen nennt, bekennt er sich zu sich selbst. Er macht sich nichts mehr vor. Und der Engel Gottes hält ihn dabei fest. Nur so können wir Buße tun, von Gott gehalten. Nur weil und wenn er uns hält, können wir uns selber aushalten, können wir uns selber begegnen. Nachdem der alte Name und mit ihm seine Schuld ausgesprochen ist, hat Gott einen neuen Namen für ihn. Es ist vorbei mit dem Jakob-Hinterlist. Er verliert den alten Namen und mit ihm sein altes Leben. Gott beschenkt ihn mit einem neuen Namen, mit einer neuen Identität. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und in unserem Familienstammbaum sehen wir, der alte Name ist ausgelöscht, getilgt. Und an dieser Stelle steht der neue Name, der uns eine neue Identität gibt. Name hat mit Identität zu tun. Israel bedeutet so viel wie Gott streitet für dich. Der Herr wird für Jakob Israel streiten, sollte Esau mit böser Absicht unterwegs sein. Gott hat Jakob bestellt, aber nicht fertig gemacht, sondern gerechtfertigt. Nun weiß er, Gott ist gerecht und barmherzig und stellt mich in die Verantwortung. Gott stellt mich vor meine Sünde und er vergibt. Und wir kommen zur vierten Etappe, Jakobs Versöhnung mit Esau. Jakob hinkt. Er nimmt eine Behinderung mit, eine schmerzliche Erinnerung an das alte Leben. Aber nicht Bitterkeit oder Selbstmitleid nehmen ihn gefangen. Er sieht nach vorn und sieht, Esau kommt mit 400 Mann. Rasch ordnet Jakob seine Familie. Aber er schickt sie nicht mehr vor als menschliches Schutzschild, um seine eigene Haut zu retten. Nein, in ihm hat die Veränderung gegriffen. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Jakob vertraut seinem Gott. Er verlässt sich auf Gottes Zusage und mit ihm, der mit ihm sein will. Aber erstaunlicherweise, Gott muss offensichtlich auch mit Esau geredet haben. Denn, so lesen wir weiter, Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Das ist das große Wunder. Ja, Gott tut Wunder. Das Unglaubliche geschieht. Wir tun nur unseren kleinen Teil dazu. Jakob bekennt seinem Bruder: Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. So freundlich hast du mich angesehen. Auch darin zeigt sich die Veränderung bei Jakob. Er gewinnt eine ganz neue Sicht, ein neues Welt- und Menschenbild. Nicht nur Esau ist anders geworden, wenn überhaupt, sondern vor allem Jakob. Er sieht den Bruder jetzt mit anderen, mit geheilten Augen. Jetzt können die Beziehungen neu geklärt werden. Die Lebensräume, die Grenzen werden abgesprochen und geregelt. Sie müssen klar sein, damit wir nicht zu nahe treten, aber auch nicht zu ferne rücken. Nähe und Distanz wollen geklärt sein, als Schutzraum für heilende Begegnungen. Aus der Vergegnung ist letztlich doch noch eine Begegnung geworden. Allein hätte es Jakob sicher nicht geschafft. Aber sein Vertrauen auf Gott, das bei eigenem Anteil Gott für ihn kämpft, und das hat Israel bis in die heutige Zeit erfahren. Und so wie Jakob Israel die Zusage Gottes erleben durfte: Ich bin mit dir, so dürfen wir heute die Zusage Jesu in Anspruch nehmen, der uns sagt: Ich bin bei dir bis an das Ende aller Tage. Amen.